HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Und wir haben einen Beitrag von Marius Galla mit dem Programm Herzlich Willkommen. Um einen Kriegsroman von Stefan Heim geht es heute bei uns in der Hörbuchzeit. Da möchten wir Ihnen eine ganze Hörspielbox vorstellen. Die große Hörspieledition zum 400. Geburtstag des französischen Dramatikers Molière. Im Jugendhörbuch werden die Geschichten von drei jungen Menschen beschrieben, die sich aus unterschiedlichen Gründen auf der Flucht befinden. Und wir beginnen mit einem Hörbuch von William S. Burroughs. William S. Burroughs war ein US-amerikanischer Schriftsteller, gelebt hat er von 1914 bis 1997. Er hat zusammen mit Jack Kerouac und Allen Ginsberg die Keimzelle der Beat Generation gebildet, eine Richtung der US-amerikanischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Seinen Durchbruch erlebte Burroughs mit der Publikation von Naked Lunch im Jahr 1959. Dieser Roman war zugleich ein Meilenstein im Kampf gegen die literarische Zensur und hat eine ganze Generation von Autoren in ihrem Schaffen beeinflusst. Zeit seines Lebens blieb Burroughs eine Leitfigur der amerikanischen Gegenkultur. Er arbeitete mit Künstlern wie Laurie Anderson, Lou Reed, Kurt Cobain, Robert Wilson und David Cronenberg. David Cronenberg hat Naked Lunch auch verfilmt 1991. Jetzt liegt ein Hörspiel nach einem Text von Burroughs vor, The Cat Inside, ein Text über Katzen, Dorothee Meyer-Karweg.
Ja, genau. Und das ist ja auch erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Bei einem Mitglied der Beat Generation erwartet man eigentlich so eher so Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber Burroughs war eben auch ein bekennender Katzenliebhaber. Und er schrieb diesen autobiografischen Text eben über seine Liebe zu Katzen. Aber natürlich ist die Erzählweise außergewöhnlich. Also es sind so assoziative Gedankensplitter, kurze Episoden und Abhandlungen, die naturwissenschaftlich dann wiederum anmuten. Und dieser eher assoziative, unkonventionelle und spontan wirkende Schreibstil, der ist natürlich wieder typisch für die Beat Generation. Und der Hörspielmacher Kai Green hat daraus jetzt ein Hörspiel gemacht für den SWR und das ist eben jetzt als Hörbuch auch erschienen.
Wer ist das genau, Kai Green? Erzählen Sie uns doch ein bisschen über ihn.
Der ist 1969 geboren in der damaligen DDR in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist dann deutscher Regisseur und Autor geworden, hat schon viele Preise bekommen, macht Hörspiele für viele ARD-Anstalten, auch Theaterinszenierungen. Also er hat insgesamt ein sehr breites Oeuvre.
Wie ist er jetzt mit diesem Text von William S. Burroughs umgegangen? Also wie hat er ihn inszeniert?
Also das Ganze, habe ich ja schon gesagt, ist kein zusammenhängender Text, sondern es sind so oft für sich alleinstehende Passagen, die er einerseits von seinem Hauptsprecher David Bennen sprechen lässt. Er hat so eine leicht heisere, brüchige, wirklich extravagante Stimme. Wir hören es gleich. Also Bennen schlüpft dann in die Rolle Burroughs. Und dann gibt es noch weitere Sprecher und Sprecherinnen, also wie Dagmar Manzel, Christopher Nell und Hannah Plass. Und deren Texte werden zum Teil dann auch nochmal musikalisch aufgegriffen. Und um eine Anmutung zu bekommen, hören wir einfach mal zwei Beispiele.
Als der Frühling kam, erhaschte ich gelegentlich einen flüchtigen Blick auf einen grauen Katzenschatten und stellte Futter vors Haus. Einige Zeit später sah ich Jurski dann zum ersten Mal. Auf dem Rückweg von der Scheune zum Haus, in der Bill Rich und ich auf Scheiben geballert hatten, erblicke ich ein geschmeidiges purpurgraues Tierchen, das von der hinteren Veranda hechtete. Ein graublauer Kater mit grünen Augen, vielleicht 6 Monate alt. Rusky.
I don't remember exactly. When Rusky first came into the house, I remember sitting in a chair by the fireplace with the front door open. And he saw me from 50 feet away and went up. giving the special little squeaks I never heard from another cat, and jumped into my lap.
Ja, hörten wir zu Anfang David Bennett und dann noch das Berliner Elektronikduo Tarwater. Jetzt noch eine andere Passage mit weiteren Interpreten, die Legenden und etwas Wissenswertes generell über Katzen erzählen.
Die weiße Katze steht symbolisch für den Mond, der mit seinem silbernen Licht alle Winkel ausleuchtet und den Himmel für den nächsten Tag reinigt.
Die weiße Katze ist die Reinigende oder das Tier, das sich selbst reinigt und wird im Sanskrit als Margaras bezeichnet, was so viel heißt wie der Jäger, der der Fährte folgt, der Ermittler, der Fährtenleser.
Die weiße Katze ist Jäger und Killer, deren Pfad vom Silberlicht des Mondes erhellt wird.
In seinem unerbittlich sanften Licht werden alle finsteren Schlupfwinkel und Wesen enttarnt.
Du kannst die weiße Katze nicht abschütteln.
Denn du selbst bist die weiße Katze.
Vor einer weißen Katze kannst du dich nicht verstecken.
Denn sie versteckt sich mit dir.
Ja, und da hörten wir die anderen Sprecherinnen, Dagmar Manzel und Hanna Plass und auch noch Christopher Nell. Und auch nochmal Musikkompositionen von diesem Berliner Elektronik-Duo Tarwater. Also die haben die Musik dazu komponiert. Und da hören wir dann auch mal einen ganz hinreißenden Katzenchor oder passend zum Thema auch jaulende Gitarrensolos.
Mal eine andere Herangehensweise, genau, an das Thema. Ja, die Jury der H2-Hörbuch-Bestenliste hat ja dieses Hörspiel mit großem Abstand auf den ersten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste im Januar gesetzt. Mit welcher Begründung?
Also gelobt haben sie, wie sie schreiben, die eben so einfühlsame wie originelle Musikkomposition, aber eben auch den Stimmeneinsatz, vor allem eben David Bennett mit seiner sehr charismatischen Stimme, so schreiben sie es, oder das dunkle Timbre von Dagmar Manzel. Es sei ein insgesamt delikat inszeniertes, melancholisch kluges Hörspiel, das die allegorische Katzennovelle zu einem Hörereignis macht und uns Hörer zur Katze in uns führe.
Also wir haben alle eine Katze in uns.
Genau, so soll es sein.
Ist es ein Hörbuch für Katzenliebhaber?
Ja, unbedingt. Und keine Sorge übrigens, es ist bei aller Avantgarde ein eigentlich ganz leicht zu konsumierendes Stück. So am besten an einem ruhigen Abend im Sessel zu hören mit der eigenen Katze auf dem Schoß.
The Cat Inside von William S. Burroughs. Wir haben die Hörspielversion gehört oder darüber gesprochen mit David Bennett, Dagmar Manzel, Christopher Nell und Hanna Plass und mit dem Tarwater Ensemble. Eine CD, gut eine Stunde Hörzeit zum Preis von knapp 18 Euro. Es ist eine Produktion von SWR 2, erschienen beim Major Label. Und dieses Hörbuch kam, wie gesagt, auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Januar. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen zu einem französischen Dramatiker und Schauspieler, der vor 400 Jahren die Komödie revolutioniert hat, Jean-Baptiste Poquelin, besser bekannt als Molière. Molière war auch Theaterdirektor. Er ist mit einer Wandertruppe umhergezogen, deren Leitung er bald übernommen hat. Und diese Truppe hatte sich auf Farcen und Komödien im Stil der Commedia dell'arte spezialisiert. Der König war begeistert damals und hat die Truppe an seinen Hof geholt, wo Molière mit seinen Stücken große Erfolge gefeiert hat, aber er hat auch immer wieder für Empörung und Skandale gesorgt. Am 16. Januar, also morgen, vor genau 400 Jahren, am 16. Januar 1622, da wurde Molière geboren und der Hörverlag hat aus diesem Anlass schon im vorigen Herbst eine Box mit vielen Hörspielen herausgebracht, denen Stücke von Molière zugrunde liegen. Molière, die große Hörspieledition, so der Titel. Dorothee Meyer-Karwig, welche Werke sind denn in dieser Box enthalten?
Ja, das sind schon die bekanntesten seiner Stücke. Also es sind insgesamt Produktionen verschiedener Rundfunkanstalten aus den 50er bis 80er Jahren. Dabei ist der eingebildete Kranke, der Menschenfeind, die Schule der Frauen, Don Juan, der Geizige, der Bürger als Edelmann und Tartüff. Geordnet sind die Hörspiele nach ihrer Entstehungszeit. Daher finden wir Der eingebildete Kranke vom Süddeutschen Rundfunk, also heute SWR, aus dem Jahr 1953 auf der ersten CD vor, obwohl es das letzte Stück von Molière war, bei dessen Aufführung er dann auch zusammenbrach und kurz darauf starb. Und das neueste Stück ist von 1980 vom Südwestfunk, heute ebenfalls eben SWR.
Das sind ja wirklich alles bekannte Titel. Was meinen Sie, warum sind die Stücke von Molière immer noch so beliebt?
Naja, weil er die menschlichen Schwächen so wunderbar aufs Korn nimmt. Und wir lachen, weil wir uns im besten Falle selbst ertappt fühlen und im schlechteren Fall nur unseren Nachbarn in den Stücken erkennen.
Dann schauen wir doch mal, ob wir uns jetzt gleich selbst erkennen. Aus welchen Stücken haben Sie denn Ausschnitte für uns mitgebracht?
Einmal aus Der Menschenfeind vom NDR aus dem Jahr 1953 und aus Der Bürger als Edelmann vom SWR von 1979. Beide habe ich ausgewählt wegen der wunderbaren Besetzung. Also kommen wir mal zunächst zum Menschenfeind. Regie führte hier Wilhelm Semmelroth. Im Mittelpunkt steht, jetzt nochmal zur Erinnerung, der Idealist Alceste, gespielt von Bernhard Minetti. Der mag keine Heuchelei, also dieser Alceste, und sagt immer gerade heraus, was er denkt. Dummerweise liebt Alceste ausgerechnet eine junge Dame, Selimane, die sich gern mit adeligen, heuchlerischen Männern umgibt und selber auch ein Lästermaul vor dem Herrn ist. Und deren ältere Freundin, gespielt von der wunderbaren Elisabeth Flickenschild, ist jetzt selbst in Alceste verliebt und erzählt diesem, dass auch er von Selimanes Lästerzunge nicht verschont blieb. Und dazu hören wir jetzt mal einen Ausschnitt eben mit Bernhard Minetti und Elisabeth Flickenschild.
Darf ich indes ein Wort noch sagen von ihrer Liebe? Ach, ich muss es tief beklagen, dass ihr Gefühl so stark, so edel und so rein, die keine, die es mehr verdienen dürfte, Wein, ein schöneres, reineres Glück von Herzen wünschte ich ihnen. Denn ihrer unwert ist die Dame, der sie dienen.
Vergessen Sie nicht ganz, wenn Sie mir dies bekennen, dass Sie die Dame sonst noch Ihre Freundin
nennen. Das leugne ich nicht, doch lässt mich länger mein Gewissen nicht schweigend zusehen, wie Sie Unrecht leiden müssen. Ich sage es frei heraus, noch ist es nicht zu spät. Sie sollen wissen, dass man schändlich Sie verrät.
Madame, der Freundschaftsdienst, den Sie damit verrichten, muss einen Liebenden, so meine ich, tief verpflichten.
Wohl nenne ich Freundin Sie, doch rede ich frei und wahr. Unwürdig ihrer ist die Dame ganz und gar, und ihre Zärtlichkeit ist eitel Hohn und Spott.
Das kann wohl sein, Madame. Die Herzen sieht nur Gott. Mir aber scheint, dass man mehr Menschlichkeit bezeugt, wenn man derartige Vermutungen verschweigt.
Ist es Ihnen lieber, der Betrogene zu sein, sage ich hinfort nichts mehr. Das ist auch leichter.
Nein, die volle Wahrheit kann ein tapferes Herz ertragen. Doch nicht die Zweifel, die im Finstern an ihm nagen. Die Wahrheit scheue ich nicht. Ich wünsche nur, dass man mir nichts gesteht, was man nicht klar beweisen kann.
Bernhard Minetti ist hier der Sprecher, haben Sie gesagt. Ich muss gestehen, ich habe ihn hier gar nicht erkannt.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich kenne nämlich vor allen Dingen seine Altersstimme. Aber hier ist er eben auch erst Ende 40 gewesen. Mhm. Elisabeth Flickenschild dafür ist ja unverkennbar mit ihrem rollenden R. Und wie sie hier dieses intrigante Miststück spielt, das ihre Freundin denunziert, um selbst allerdings erfolglos ans Ziel zu kommen, das ist einfach großartig.
Ja, kommen wir noch zu dem zweiten Stück, Der Bürger als Edelmann. Worum geht es darin jetzt nochmal genau?
Der Bürger als Edelmann ist hier als Hörspiel von 1979 zu hören. Darin will ein wohlhabender, aber ziemlich einfältiger Geschäftsmann, Monsieur Jourdain, gespielt von Hans Kaninenberg, in Adelskreise aufgenommen werden. Und um sich beim Adel nicht zu blamieren, stellt er einen Musiklehrer ein, einen Philosophen, einen Fechtmeister und einen Schneider, der ihn neu einkleidet. Und alle vier versuchen, den einfältigen Mann so richtig schön auszunehmen. Seine hübsche Tochter Lucille liebt einen bürgerlichen Client und er sie. Und als der jetzt beim Vater um die Hand anhält von dieser schönen Tochter, wird er schnöde zurückgewiesen, was die Ehefrau, gespielt von Rosemarie Fendel, mitbekommt. Und dazu hören wir ebenfalls einen Ausschnitt.
Das sieht ja wieder einmal ähnlich. Ich habe zufälligerweise mit angehört, wie du diesen netten jungen Mann abgewiesen hast. Du kennst ihn doch gar nicht.
Du hast also dein Tier gehorcht.
Das war gar nicht nötig. Du hast ja laut genug gesprochen.
Dann weißt du ja, wie ich über die Sache denke.
Ist dir denn nicht klar, dass du unser Kind todunglücklich machst?
Ich mach sie unglücklich? Ich will doch nur das Beste für sie. Sie soll einmal wenigstens Frau Marquise sein. Das ist das Mindeste, was ich für meine Tochter erwarte.
Du erwartest? So. Was hat dich denn auf einmal so größenwahnsinnig gemacht? Dein Vater war ein einfacher Kaufmann, meiner ebenfalls. Wir sind beide bürgerlich geblieben und sind damit bis jetzt ganz gut gefahren. Warum soll unsere Tochter
Weil
nicht genau
ich mit meiner Tochter etwas Besseres vorhabe, zum Donnerwetter. Mit einem Bürschchen wie diesem Kleon als Schwiegersohn, da würde man sich ja bei Hofe geradezu lächerlich machen.
Dein Ehrgeiz ist ja krankhaft.
Keine Diskussion. Wen Lucille heiratet, bestimme ich. Ich bin schließlich der Vater.
Ein Rabenvater bist du. Du denkst nur an dich selbst.
Ich möchte über dieses Thema nicht mehr sprechen. Lass mich mit allein.
Ja, auch hier führte Wilhelm Semmelroth Regie. Und ich finde es ganz wunderbar, Rosemarie Fendel hier wieder einmal zu hören. Sie ist ja 2013 hier in Frankfurt höchst gestorben. Letztendlich scheitert in diesem Stück Monsieur Jourdain natürlich auch auf ganzer Linie. Er macht sich gnadenlos lächerlich und seine Tochter und ihr Geliebter finden zusammen.
Also man merkt es Ihnen an, das Hören hat Ihnen großen Spaß gemacht.
Ja, unbedingt. Also ich finde diese Box mit diesen Archivschätzen der Rundfunkanstalten durchweg großartig, muss ich schon sagen. Alle Stücke sind wunderbar mit großer Spielfreude inszeniert und viele damals sehr bekannte, ausgezeichnete Schauspielerinnen und Schauspieler machen dabei mit. Zudem ist die schön aufgemachte Box mit einem ausführlichen Booklet ausgestattet, mit Informationen zu den wichtigsten Beteiligten. Also das lohnt sich wirklich. Mir hat die Box viel Freude gemacht.
Und man kann ja auch auswählen, man muss ja nicht alles im Stück hören, sondern die Komödie auswählen, die man
hören
möchte.
Ja, genau.
Molière, die große Hörspieledition. Die Sprecherinnen und Sprecher sind Bernhard Minetti, Maria Becker, Rosemarie Fendel, Hans Korte und viele andere. Regie führten unter anderem Gerd Westphal, Wilhelm Semmelroth und Leopold Lindberg. Es sind 8 CDs, 8 Stunden, 23 Minuten Laufzeit zum Preis von 25 Euro. Eine Produktion von SWR, WDR, ORF und vielen anderen Rundfunkanstalten. Und erschienen ist diese Hörbuchbox in der Hörverlag. Der Schriftsteller Stefan Heim hat im 20. Jahrhundert einen bewegenden Lebensweg absolviert. Geboren 1913 in Chemnitz, mit 20 Jahren die Flucht vor den Nazis, die Emigration in die USA, die Rückkehr nach Europa als amerikanischer Staatsbürger und Soldat, später als Schriftsteller in die DDR, das sind nur einige der Lebensstationen. Sein Buch Flammender Frieden erschien 1944 auf Englisch, jetzt in deutscher Fassung, zusammen mit dem Hörbuch, das Robert Stadlober gelesen und Mario Scala gehört hat.
Es ist Krieg. Die Alliierten landen am Strand in Nordafrika. Sie treffen dort auf die Reste der Wehrmacht und auf die Franzosen des nazifreundlichen Vichy-Regimes. Heim, der selbst die Landung der Alliierten in der Normandie mitgemacht hatte, springt direkt ins Geschehen.
Um 4.31 Uhr morgens eröffneten die Franzosen das Feuer aus ihren Stellungen hinterm Strand und entlang der Straße, die parallel zur algerischen Küste verlief. Im selben Moment knirschte das Landungsboot mit Sergeant Shadow McManus und einigen seiner Männer auf den Sand. Die Bugrampe klappte nach unten und wurde zur kurzen Gangway, die in die flache Brandung führte. Für Shadow, der hinter der Rampe gekniet hatte, war es, als zöge ihm jemand die warme Decke vom Bett. Er fühlte sich nackt und erfror.
Flammender Frieden ist zunächst ein Kriegsroman. Bereits auf den ersten Seiten geht es um Leben und Tod. Im Mittelpunkt steht das Schicksal des Soldaten Shadow, der sich von aufrichtigem Hass auf die Nazis und viel demokratischer Überzeugung erfüllt in die Schlacht wirft. Immer wieder werden Stellungen eingenommen und verteidigt, rollen Panzer und treffen Kugeln. Der Versuch, so erfährt man, im Zickzacklauf den Kugeln des Gegners zu entkommen, bringt überhaupt nichts, wenn es sich um ein Maschinengewehr handelt. Aber Stefan Heim hat keinen Roman geschrieben, der möglichst naturalistisch die Schrecken des Krieges darstellen soll. Und der Schauspieler und Musiker Robert Stadlober ist versiert genug, um die Distanz, die bei Heim immer wieder eingebaut ist, zu verstehen. Etwa bei der Beschreibung der Landung und des einsetzenden Sperrfeuers.
Es gab zwei Soldaten namens Shadow. Einer, der sich genau so verhielt, wie er es bei zahllosen Übungen für eben diese Operation gelernt hatte, der katzengleich vorsprang, mit feuchten Händen die Maschinenpistole überm Kopf hielt, der an Land wartete, die Beine hochriss, um den Wasserwiderstand zu überwinden, und der kaum an Land im Zickzack weiterrannte und seinen Männern signalisierte, ihm zu folgen, um sich schließlich schnaufend in den Sand zu werfen. Der zweite Shadow beobachtete den ersten und sagte immer wieder, »Das ist alles nicht wahr. Nichts davon. Kann es gar nicht sein. Da läuft ein Film oder so. Niemand wäre verrückt genug, auf dich zu zielen und zu schießen. Niemand so dumm, Hals über Kopf in dieses Sperrfeuer zu laufen.«
Stadelober liest nicht atemlos, nicht als suchte er den Eindruck zu erwecken, er sei mittendrin in der Schlacht und könne mit den Worten die Situation zum Leben erwecken. Das Tempo bleibt gleichmäßig, die Hebungen und Senkungen der Stimme sind dezent, auch wenn der Kampf sich zuspitzt oder wieder neu aufflammt. Stadelober hat verstanden, dass Stefan Heim hier kein Kriegsreporter ist, der den Kampf sinnlich erlebbar machen will, sondern ein Aufklärer, der darüber hinausblickt. So wie er als amerikanischer GI Artikel schrieb, um für eine Demokratie nach US-amerikanischem Vorbild zu werben. Deshalb weitet sich auch dieser Roman und neue Schauplätze kommen ins Spiel. Etwa der Geheimdienst der Nazis und die Versuche, dem verloren gehenden Krieg vielleicht doch noch eine Wendung zu geben.
Sie waren Hunde aus demselben Wurf, Offiziere derselben Armee und in diesem Augenblick gefangen im selben Dilemma. Doch während Tarnowski noch seine Angst zu schaffen machte, regte sich der Major so auf, dass er vergaß, wie real die Bedrohung war, die sich im Kanonendonner der Angreifer verriet. »Diese Unverschämtheit«, brummte er. Ihm erschien die Landung der Amerikaner wie ein Angriff auf die Weitsicht und Allwissenheit seiner selbst und seiner Kollegen. Undenkbar, dass solche Köpfe derart genarrt worden sein konnten. Hatten sie nicht Pläne entworfen und umgesetzt und eine Armee geführt, die einen Kontinent überrannt hatte, Teile zweier weiterer Kontinente beherrschte und sich nun an die endgültige Eroberung der restlichen Welt machte?
Heim beschreibt sehr genau die grimmige deutsche Kriegsentschlossenheit, die unerschütterliche Gefolgstreue der einfachen Lanzer. Der, der hier schreibt, hat keine Illusionen über das, was ihn in Deutschland erwarten wird. Heim steigt in die oberen Ränge der Entscheidungsfindung und Flammender Frieden verwandelt sich in einen Spionageroman, der den Endkampf der Deutschen in Afrika und das Gerangel um die Nachkriegsordnung erzählt. Gekonnt variiert Robert Stadelober das Tempo und die jeweilige Spannung. Wenn es etwa darum geht, einen verzweifelten deutschen Vorstoß zu beschreiben oder aber die Ränke und Intrigen auf oberster Ebene. Eine amerikanische Stellung wird fast überrollt. Der skrupellose Nazi-Offizier kann sich befreien und gleichzeitig findet im Hintergrund das große geopolitische Spiel statt.
So bedächtig, als entwerfe er ein Dossier für Berlin, beschrieb der Major das Vorgefallene. Wie er zu Friedland gegangen war und gefragt hatte, »General, wer ist Robert?« »Robert?« »Die Kritzeleien dummer Jungen. 15. November, Robert arrivera.« General Friedland lachte. »Aber die ist an zu vielen Stellen aufgetaucht«, sagte der Major. »Irgendwas geht hier vor. Ich verstehe es nicht, aber mein Gefühl sagt mir, dass es gefährlich ist, dass irgendwas im tiefsten Untergrund passiert und vielleicht größer ist, als wir annehmen.«
Stefan Heim schreibt in kurzen, schnellen Sätzen, in einem gleichmäßigen Rhythmus, auch bei schnellen Szenewechseln. Und Robert Stadelober nimmt diesen Faden gekonnt auf. Er ist auch Musiker. Er betreibt ein kleines Independent-Label in Wien, spielt Gitarre und Trompete und beweist ein ausgezeichnetes Gefühl für den Klang von Heims mitreißender, aber nie lauter oder effekthascherischer Prosa. Immerhin hat er sich mit dieser ungekürzten, gut 12 Stunden langen Lesung auf die Langstrecke begeben. Langatmig wird es jedenfalls nie. Und so stellt Stadelober auch unter Beweis, wie verdienstvoll diese deutsche Erstausgabe von Heims Roman innerhalb einer neuen Werkausgabe ist. Flammender Frieden ist viel mehr als nur ein Roman über die letzten Kriegswochen in Afrika. In den Porträts der deutschen Offiziere und der einfachen Soldaten steckt eine große Skepsis des Immigranten, wie diesen Tätern und Mitläufern nach dem Krieg die Demokratie beigebracht werden kann.
Mario Scala über das Hörbuch »Flammender Frieden« von Stefan Heim mit dem Sprecher Robert Stadelober. Es sind 2 MP3-CDs, 12,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 24 Euro und erschienen ist das Hörbuch bei Random House Audio. Wir kommen jetzt in unserer Hörbuchzeit in H2 Kultur zur Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch und sprechen über ein Hörbuch für Jugendliche ab 13 Jahren. Vor uns das Meer von Alan Gratz. Alan Gratz ist Autor vieler von der Kritik gefeierter Bücher für Kinder und Jugendliche. Er wurde 1972 in Tennessee geboren und lebt mit seiner Frau und Tochter im westlichen North Carolina. Nach seinem erfolgreichen Kinderbuch Amy und die geheime Bibliothek im Jahr 2019 erschien dann 2020 das Buch Vor uns das Meer, sein erstes Buch für jugendliche Leserinnen und Leser, für das Alan Gratz mit dem Buxtehuder Bullen ausgezeichnet wurde. Das war 2021 und das für den Deutschen Jugendbuchpreis ebenfalls 2021 nominiert war. Vor uns das Meer. Dieser Roman liegt nun als Lesung im Hörbuch vor. Dorothee Meyer-Karwick, das klingt erstmal fast nach einem Ferienroman.
Ja, das klingt aber auch nur so. Hier hat nämlich das Meer etwas durchaus Bedrohliches. Alan Gratz erzählt ja nämlich drei Fluchtgeschichten für Kinder und Jugendliche ab 13, in denen das Meer eine große Rolle spielt und stellt dabei jeweils ein Kind in den Mittelpunkt. Es sind Fluchtgeschichten aus den Jahren 1939, 1994 und 2015. Also da ist einmal der 11-jährige Josef, der flieht mit seiner Familie vor den Nazis aus Deutschland. Dann ist da Isabelle, die verlässt 1994 ihr Heimatland Kuba. Und der 12-jährige Mahmoud flieht 2015 vor den Bomben in Syrien. Und das Besondere ist, so am Schluss werden die Einzelschicksale erzählerisch wieder zusammengeführt.
Werden denn diese Geschichten nacheinander erzählt?
Nein, die werden so in Episoden erzählt und dann miteinander verschränkt. Das heißt, es wechselt immer wieder ab. Wir springen in der Zeit vor und zurück. Und jede Episode endet mit so einem Cliffhanger. Und es sind auch dann drei Stimmen, die wir hören. Da ist einmal Lena Konrad, dann Omid Paul Eftekhari und Benedikt Paulun.
Lassen Sie uns doch mal ein paar Ausschnitte hören.
Ja, das machen wir gerne. Als erstes die Geschichte aus Syrien. Und zwar hören wir da den Moment des Einschlags von Bomben in Mahmouds Wohnung. Und das wird eben von Omid Paul Eftekhari gelesen.
In Mahmouds Ohren schrillte ein greller Pfeifton, wie ihn der Fernseher machte, wenn der Satellit nach einem Signal suchte. Über ihm sprühten die Überreste der Küchenlampe Funken. Für Mahmoud zählte in diesem Augenblick nur noch Luft. Er konnte nicht atmen. Er hatte das Gefühl, jemand würde auf seinem Brustkorb sitzen. Panisch schlug er auf die Trümmer um sich herum ein. Er konnte nicht atmen. Nicht atmen! Er fuchtelte wild mit den Armen, kratzte und wühlte im Schutt, so als könnte er sich irgendwie den Weg zurück zu einem Ort bahnen, an dem es Sauerstoff gab. Dann, plötzlich, begann seine Lunge wieder zu arbeiten und er sog die Luft hastig und gierig in sich ein. Sie war voller Staub und kratzte und riss an seiner Kehle, wenn er atmete. Doch Mahmoud hatte noch nie in seinem Leben etwas so Wohltuendes gespürt. Seine Ohren pfiffen noch immer, doch über das Geräuschgewirr hinweg hörte er noch mehr Krachen und Knallen. Nicht nur ihr Haus war getroffen worden, stellte er fest, sondern die ganze Nachbarschaft.
Nicht nur ihr Haus ist zerstört, sondern viele andere auch. Und der Vater von Mahmoud sagt sich, so, jetzt ist Schluss, jetzt fliehen wir, wir können hier nicht mehr weiter leben. Und das Ziel ist dann auch sofort klar, es muss Deutschland sein. Und so führt dann die Flucht aus Syrien erstmal in die Türkei und von dort nach Griechenland übers Meer, dann durch Serbien, Ungarn, Österreich eben bis nach Deutschland. Und in der zweiten Geschichte von 1994 flieht das Mädchen Isabelle mit den Eltern, die Mutter hochschwanger, und dem Großvater und einer anderen Familie aus politischen und auch aus wirtschaftlichen Gründen aus Kuba. Auch sie sind mit einem kleinen Boot unterwegs, einem viel zu kleinen Boot. Und einem sehr unsicheren Boot für die sehr weite Reise übers Meer bis in die USA. Sie wollen nach Miami. Und als sie auf dem Meer sind, kommt dann Sturm auf, dann ist die See zwar wieder ruhig und die Kinder Isabel und Ivan gleiten ins Wasser, um das Boot auch zu entlasten, doch dann passiert etwas anderes und da hören wir Lena Konrad.
Ein Hai, schrie Isabels Großvater von der anderen Seite des Bootes, ein Hai! Um Ivan herum bildete sich eine dunkelrote Wolke und Isabel schrie auf. Wieder stieß etwas gegen sie. Panisch zog sie sich am Rumpf hoch. Sie zitterte. Ihr Herz hämmerte wie wild. Bobby packte sie an der Taille, zog sie hinein. und schon fielen sie übereinander auf den Boden des Bootes. Neben ihnen halfen Amara und Mami Senora Castillo an Bord zu ziehen, während Lido sie von unten aus dem Wasser hob. Isabel und ihr Vater krochen hinüber und zogen ihren Großvater hinterher. Auf der anderen Seite des Boots schrien Luis und Senor Castillo Ivans Namen, als sie seinen schlaffen Körper über die Seite hineinzogen. Ivans rechtes Bein bestand nur noch aus blutigen Fetzen. Es war übersät mit Bisswunden, so als hätten ihn ein ganzer Schwarm Haie auf einmal angegriffen. Ganze Teile seines Beins fehlten und hatten klaffende, tiefe Wunden hinterlassen, aus denen Muskeln und Knochen herausguckten.
Tja, Isabels Freund Ivan stirbt dann auch und muss dann im Meer sozusagen beerdigt werden.
Also das geht schon ganz schön unter die Haut und ist ganz schön drastisch geschildert. Es gibt noch die dritte Geschichte. Wie erzählt der Autor Alan Gratz denn die Geschichte über die Flucht von Josef aus Nazi-Deutschland?
Ja, hier bildet den Hintergrund die reale Irrfahrt des Dampfers St. Louis im Mai 1939 von Hamburg aus mit dem berühmten Kapitän Gustav Schröder, der später dann auch für sein Engagement für die Flüchtlinge geehrt wurde, obwohl er auch nur einen Teilerfolg erzielte. Ziel des Dampfers ist damals Kuba gewesen, doch das Schiff darf da nicht landen. Auch in den USA wird ihnen der Hafen verweigert. Und so muss dieser Dampfer tatsächlich zurück nach Europa und kann schließlich in Antwerpen, Belgien, anlegen. Einige der Juden haben Glück. Sie kommen dann nach England oder in andere Länder, wo sie sicher sind. Andere werden aber in Frankreich und anderen europäischen Ländern dann doch noch von den Nazis geschnappt und in KZs oder sonst wo umgebracht.
Und was passiert dann mit Josef und seiner Familie?
Also die werden erstmal getrennt. Erst verlieren sie den Vater. Er ist einer der wenigen, die in Kuba dann doch an Land dürfen. Und die Mutter mit Josef und der kleinen Tochter Ruth, die müssen zurück nach Frankreich. Letztendlich ist Ruth dann die einzige, die aus dieser Familie überlebt. Also auch hier ist der Autor sehr drastisch mit seinen Schilderungen.
Jetzt ist das ein Hörbuch für Jugendliche ab 13 Jahren. Ist das angemessen?
Also mir ist es oft ein bisschen zu brutal. Da gibt es auch zum Beispiel so eine Stelle, da schildert Josefs Vater seinem Sohn sehr detailgetreu, also der Vater war im KZ Dachau inhaftiert, er erzählt dann seinem Sohn, wie die Nazis dort bewusst Gefangene zur Belustigung ertränkt hatten und alle anderen Gefangenen zusehen mussten, also wie dann die gefesselten Gefangenen kopfüber in Eimer abgesenkt wurden, das ist, finde ich, wirklich ganz schön grausam für 13-Jährige.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Gehen wir nochmal auf die Sprecher ein. Zwei Sprecher, eine Sprecherin. Wir haben ja eben einige gehört. Wie gefallen Ihnen die drei?
Also ich finde es erstmal gut, dass der Verlag drei Interpreten eingesetzt hat. Vor allem aber die Männer kommen, finde ich, bei emotional aufgeheizten Szenen an ihre Grenzen. Also ich möchte da insgesamt sagen, die hohe Kunst der Interpretation steht hier nicht unbedingt im Vordergrund. Hier ging es im Verlag doch mehr um den Inhalt.
Und wie fällt Ihr Fazit insgesamt aus?
Ja, es zeigt eben, dass Menschen schon immer Gründe hatten zu fliehen vor direkter Verfolgung, vor Krieg oder wie die kubanische Familie, da ist es so eine Mischung aus wirtschaftlichen und politischen Gründen und es ist natürlich ganz gut, dass da immer Kinder im Mittelpunkt der einzelnen Geschichten stehen. Was mir aufgefallen ist, es wird hier eben kein Unterschied der Fluchtgründe gemacht, also nicht thematisiert wird, zudem auch die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder. Also Mahmuds Eltern bleiben nicht in der Türkei, in der sie ja auch erstmal vor Bomben sicher wären, sondern sie wollen unbedingt weiter nach Deutschland, setzen Kinder damit auch der Gefahr aus, im Meer zu ertrinken. Auch bei der Flucht aus Kuba, das ist ja auch so eine Mischung aus politischen, aber auch wirtschaftlichen Gründen werden die Kinder der Gefahr des Meeres ausgesetzt. Das ist schon heftig. Aber ich finde, solche Dinge lassen sich ja auch durchaus mit den Kindern diskutieren, mit denen man dieses Hörbuch dann zusammen hören kann oder die Geschichte zusammen lesen könnte.
Also eine klare Empfehlung, das doch dann zusammen mit den Eltern sich anzuhören.
Ja.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Hörbuch Vor uns das Meer von Alan Gratz, gelesen von Lena Konrad, Omid Paul Eftekari und Benedikt Paulun. Sind 7 CDs, 8,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch vom Verlag für Jugendliche ab 13 Jahren, erschienen bei der Divan. Dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Januar 2022 für Kinder und Jugendliche. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Wir verabschieden uns für heute. Tschüss sagen
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.